Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Heute so haben wir die Hüllen fallen lassen. Zumindest die Gesichtshülle, aber wer das noch tragen möchte, darf das gerne tragen. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Liebesgemeinschaft Jesus dürfen wir uns einander tragen. Der elementare Teil eines christlichen Lebens ist, dass Jesus treu ist. Er ist treu und gerecht und steht zu seinem Wort. Und das ist das, auf was wir bauen können, als seine Kinder. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er mir vergibt. Und oh ja, wir brauchen Vergebung. Ich weiß, dass er der Gott allen Trostes ist und der Gott aller Barmherzigkeit, der mich durch und durch kennt und sich an sein Wort an mich bindet. Wir Christen nennen das Heilsgewissheit. Gott steht treu zu mir, egal was kommt. Egal auch, welche Krise ich gerade habe, egal wie es drunter und drüber geht. Interessanterweise kommt das Wort Heilsgewissheit in der Bibel so nicht vor. Das haben wir als Arbeitsbegriff entwickelt und haben das dann ganz klar formuliert. Das ist Heilsgewissheit, aber man kann es natürlich an verschiedenen Bibelstellen festmachen. Einen haben wir schon vom Jonas gehört, ne? Muss ich gerade nochmal vorlesen, der Vollständigkeit halber, Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also, das sagt Jesus selber zu Nikodemus in Johannes 3 in diesem Gespräch, wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, wer eine Beziehung führt, der hat das ewige Leben. Es geht immer um den Status, den Gott uns gibt. Ne? Wir haben es gehört, zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Ich habe das damals auch lernen müssen. Ne? Da ging es aber auch darum, egal bei Zahlung oder Warenübergabe, Hauptsache die zwei sind sich einig und ein Vertrag kommt zustande. Jesus ist sich einig, dass er mit uns eine Beziehung haben will, eine lebenslange Beziehung. Die Frage ist immer, wollen wir das? Haben wir da auch festgemacht in ihm? Und was das aussagt, diese Heilsgewissheit, kommt in der Bibel so nicht vor, aber wir haben es in diesem Vers und noch in anderen, wir werden noch drüber reden, ist es ja, dass Jesus mich ans Ziel bringt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und egal was passiert, und wir leben gerade in sehr spannenden Zeiten. Europa wird sich verändern, die ganze Welt wird sich verändern aufgrund des Krieges. Das habe ich überall gelesen, dass unsere Politiker davon ausgehen, dass unser Luxus gefährdet ist. Ja, das ist interessant. Ne? Andere kämpfen ums Überleben in einem Land, im Krieg, und bei uns ist der Luxus gefährdet. Das heißt, spannend, aber vielleicht ist es auch der wesentliche Teil, wo uns Jesus lehrt, was ist wirklich wichtig. Und wenn Paulus schreibt in Philipper 3,20, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, dann heißt es, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du festgemacht hast in Christus, gehörst du in den Himmel. Da gehörst du hin, da kommst du hin. Und nicht, weil wir das verstanden hätten oder irgendetwas dafür tun könnten, sondern weil Jesus Christus uns das verspricht. Und ich finde es unendlich tröstend, dass Jesus sich an sein Wort bindet und sagt, ich halte dich fest bis zum Ende aller Zeiten. Und ich finde es tröstlich, unabhängig von dem, was in der Welt passiert, unabhängig von deinem persönlichen Weg, den du gerade vielleicht erdulden und erleiden musst, und unabhängig von deiner Biografie, sogar unabhängig von diesem leiblichen Tod, den wir ja alle durchleben müssen, ist es klar, dass es gut ausgeht, weil Jesus mir das garantiert. Jesus garantiert mir, dass ich in den Himmel komme, wenn ich eben festgemacht habe. Wir reden immer vom Heil. Und ich möchte heute Morgen auch darüber sprechen, was bedeutet eigentlich das Heil? Ne, mit Heil ist die Erlösung gemeint, die Jesus durch sein Leben und seinen Tod und die Auferstehung möglich gemacht hat. Wir gehen ganz stark auf den Himmel zu. Da hat Jesus es möglich gemacht, dass wir diesen Zugang in den Himmel haben, weil er für uns gestorben ist. Und Heilsgewissheit ist diese innere Zuversicht und Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Egal, was gerade passiert, unabhängig von der Situation. Egal, was gerade bei dir passiert. Und Heil bedeutet auch, und lasst uns offen drüber sprechen, keine Hölle. Auch das ist Realität in der Bibel. Und Römer 3,24 bringt es ganz gut auf den Punkt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind durch unsere Geburt von Jesus getrennt, durch den Sündenfall nennen wir das. Ne? Adam und Eva haben wir schon mal gehört, sie haben damals versucht, wie Gott zu sein und selber zu entscheiden, was gut oder böse ist. Und durch diesen Sündenfall, durch diese Entscheidung von Adam und Eva, ich nehme da mal beides, war ihre beiderlei Entscheidung, sind wir in einer sündigen, gefallenen Welt. Eine Welt, die erstmal alles und alle in die Hölle gehört. Es gab natürlich auch Gnade und Glaube im Alten Testament. Es gab auch da durch Glaube Gerechtigkeit, dass andere in den Himmel kommen können. Aber es war diese Frage, und es war der Ursündenfall, wie ist es ohne Gott zu sein und selber zu entscheiden, was gut oder böse ist. Wisst ihr, was ich so spannend finde? Wir sind in einer Zeit, wo man diese Lehre von dem Heil und von Jesus ablehnt. Weil man doch so modern und wissenschaftlich ist, weil man doch so vorangetreten ist, weil man doch so viel weiß. Ne? Wir haben die Zeit der Aufklärung und die ganzen Philosophen hinter uns. Und dann schaue ich aber täglich in die Nachrichten und erlebe etwas ganz anderes. Ich erlebe eine gefallene Welt. Ich erlebe eine Welt mit Streit, mit Problemen, mit Sorgen, mit Egoismus, mit Krieg, mit Hunger. Wir ballern Milliarden ins Weltall, um zu erkunden, wie sich eine Pflanze in irgendwelchen Bedingungen wächst oder gedeiht, und gleichzeitig verhungern Leute in dieser Welt. Kann man das jemand erklären, wo wir doch alle so gut sind und alles wissen? Und was ist der Sündenfall? Es ist der Versuch, ohne Gott gut zu sein. Selber zu entscheiden, was gut oder böse ist. Wir haben in einer Zeit, und das wissen wir auch, wo gerade sehr viel für Minderheiten gekämpft wird, in dem Namen des Guten. Aber jetzt hab mal eine andere Meinung zu dem Thema. Dann wird es nicht mehr so gut. Sag mal, dass Gott es anders sieht, dass Jesus manche Dinge anders sieht, wie sie heute rausgehauen werden. Dann wird der Mensch gleich nicht mehr so schnell gut. Dann kriegst du Morddrohungen, dann gibt es Probleme, dann lauert man dir vom Haus auf. Du müsst ja, was im Internet alles geht. Diese Sünde herrscht in dieser Welt, und auch wenn die Menschen versuchen, gut zu sein, ohne Gott geht es nicht. Machen wir uns nichts vor. Das war die Ursünde. Und lasst uns noch kurz über Sünde sprechen. Sünde ist Hamartia, Zielverfehlung im Griechischen. Ich schieße am Ziel vorbei. Und da kann ich super gut meinen, da kann ich super gut drauf zielen und möchten, dass es reingeht. Es geht nicht rein, weil Jesus bestimmt, was ins Ziel geht oder nicht. Und darum ist Sünde auch immer das, was uns von Gott trennt. Es ist nämlich der Weg, der Versuch, gut zu sein, manchmal auch richtig böse, das erleben wir ja auch, ohne Jesus. Und ohne Jesus würden wir in die Hölle gehen. Das ist erstmal Fakt. Das ist biblische Wahrheit. Wir reden nicht gern so drüber, weil es ja so ein unangenehmes Gefühl ist. Ne? Man kann ja auch übrigens in Frankreich angezeigt werden, wenn man über Hölle spricht. Ne? Die haben das Gesetz rausgehauen, wenn du da über Hölle sprichst, dann setzt du jemand anders unter Druck und dann kannst du angezeigt werden, weil das ist ja nicht so nett. Also ich rede gerne über die Hölle auch, also nicht so gern, wie ihr vielleicht jetzt denkt, aber es gehört einfach zum Teil der Wahrheit. Und wenn ich nicht mehr die Warnung ausspreche, was passiert ohne Jesus, wie mache ich mich denn schuldig? Ich habe die Hölle nicht gemacht, aber sie ist da. Und wenn Jesus davon spricht, spricht er von Gehenna in der Bibel. Das ist dieser Ort in der Nähe von Jerusalem, das Hinnontal. Das bezeichnet er als Hölle. Und das war das Tal, wo früher Kinderopfer gebracht wurden, auch vom Volk Israel. Es war das Tal, wo man zur Zeit Jesus Tierkadaver verbrannt hat. Das war kein schöner, angenehmer Ort. Es war wortwörtlich wirklich die Hölle. Und davon spricht Jesus. Man unterscheidet zwischen Schattenreich, den Sheol oder den Hades. Das ist dieser Aufenthaltsraum, bis es dann zur Hölle kommt. Und dann gibt es noch am Ende der Zeiten, Offenbarung 20, die Hölle. Aber die ist erstmal für den Teufel und die Dämonen gemacht. Und das wäre unser Zustand, dass wir dorthin kommen ohne Jesus. Aber das wollte Jesus nicht. Ich weiß, dass wir im Alltag Sorgen haben und Probleme. Wir haben Krankheit, wir haben Not, wir haben Sorgen im Beruf, wir haben Geldprobleme, Auseinandersetzungen. Aber durch den Glauben an Jesus Christus ist ein elementare, überhaupt die wichtigste Frage geklärt: Wo verbringe ich die Ewigkeit? Und darum spricht die Bibel auch immer wieder von Hoffnung und Freude. Weil sie sagt, Leute, diese Frage ist geklärt. Wie geht es nach dem Tod weiter? Die Frage ist geklärt. wie wir die Ewigkeit verbringen. Und darum geht's. Und egal, was gerade passiert in deinem Leben, wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, dann ist klar, und das nennen wir Heilsgewissheit, dass du in den Himmel kommst. Es geht gut aus. Und jetzt kann man die Frage stellen, Jonas hat es auch schon gemacht, hast du das für dich schon geklärt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Hast du das für dich schon geklärt, wer dein Erlöser ist, wer dein Retter ist? Hast du schon geklärt, wie du durch dieses Leben gehen willst? Und wir wissen die Jahre nicht. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Ich kann euch nicht garantieren, ob ich morgen noch da bin. Es scheint die Sonne, aber vorher hat Schnee, vielleicht kann ich ausrutschen, mit dem Kopf drauf fallen und was weiß ich. Ich weiß es nicht. Aber Jesus garantiert mir, dass ich in den Himmel komme. Das ist das, was er sagt, weil er unser Vater im Himmel ist und uns unglaublich liebt. Und wir gehen auf Ostern zu. Und diese Frage ist an Ostern geklärt worden. Der elementare Teil ist an Pfingsten, wo der Heilige Geist in unser Leben kam, wo es heißt, jetzt könnt ihr das auch leben. Aber die zentrale Frage, diese Perspektive Ewigkeit, hat Jesus geklärt. Und er starb für dich und mich, weil er sagt, ich will das nicht von dir getrennt sein, aber ich möchte auch, dass du das glaubst und mir vertraust und mit mir durch dieses Leben gehst. Und wo Jesus gerufen hat, Jonas hat es vorher schon zitiert, es ist vollbracht, da ruft er im Griechischen Tetelestai. Und es heißt, es ist vollbracht, aber wisst ihr was? Es kann auch heißen, es ist bezahlt. Man hat antike Rechnungen gefunden, wo quer drüber stand Tetelestai. Das, was Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Das ist ein Zitat aus dem Psalmen, das weiß ich. Aber dieses Tetelestai heißt, es ist vollbracht, es ist bezahlt. Ich habe für dich bezahlt. Und so ist es, was Jesus auch für uns aus Liebe getan hat. Er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist am Kreuz. Wisst ihr, warum mir das gerade so wichtig ist? Weil wir gerade in vielen Dingen rummachen. Ganz persönlich, im Großen, mit Geld und was weiß ich. Wir haben Probleme, Kriege, Ukraine, was weiß ich. Aber wir müssen uns darauf besinnen, was die zentrale Botschaft des Evangeliums ist. Und das ist die Perspektive Ewigkeit. Das ist auch das, was unsere zentrale Botschaft nach außen ist. Ich kann euch kein Reichtum garantieren. Ich kann euch nicht garantieren, dass hier mal alles super läuft. Ich wünschte, es wäre so. Aber es wird nicht immer so sein. Was ich dir garantieren kann, ist, wenn du in Jesus festmachst, hast du das ewige Leben. Und auf das sollst du bauen. Das ist deine Hoffnung, das ist dein Leben. Und das ist wichtig für uns. Und vor allem, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Und jetzt müssen wir uns mal klar machen, was gerechtfertigt heißt. In Römer 5,1 schreibt er, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Römer 5,9 gerechtfertigt durch das Blut Christi. Nochmal, Blick auf Ostern. Was heißt denn das gerechtfertigt? Das heißt, jemand macht mich gerecht. Nicht ich bin gerecht. Ich möchte euch kurz ein Beispiel dafür nennen, was mir eindrucksvoll ist. Nehmen wir mal an, ich fahre mit meinem Dacia zu schnell. Sind wir mal optimistisch, ne? Bergab, der Wind steht gut, ich schaffe die 120, Fenster auf. Ne? Und dann geht es runter und es ist vielleicht nur 50 erlaubt. Polizei hält mich an, vielleicht erst mal verwundert, dass das ein Dacia war, aber es ist eine andere Geschichte. Und dann holt der Polizist mich an und sagt, Sie sind zu schnell gefahren. Definitiv, das ist der Fakt. Jetzt müssen Sie bezahlen. Weiß gar nicht, was es gerade kostet. Geht eh weg von meinem Taschengeld, also ist nicht so wild. Ne? Und dann muss ich das zahlen. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Durch Gerechtfertigung hat Jesus für mich diese Strafe bezahlt. Er kommt und sagt, ich weiß, dass der zu schnell war. Ich weiß, dass er ein Sünder ist, aber ich bezahle das, weil er kann das nicht bezahlen. Nur hat Jesus in diesem Moment nicht seinen Geldbeutel gezückt, sondern mit seinem Leben bezahlt, mit seinem Blut. Verdient hätten wir diese Hölle, wie es in der Bibel steht. Bezahlt hat es Jesus, weil er sagt, ich will das nicht und ich bezahle das für dich, weil du diese Schuld selber nicht tragen und bezahlen kannst. In Jesaja 53,5 steht, die Strafe liegt auf ihm. Auch im Blick auf Ostern. Und da steht im Hebräischen Avon. Und Avon meint die schicksalshafte Folge einer bösen Tat für den Täter. Das, die Konsequenz, die ich tragen muss, wenn ich eben Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Wie die Bibel sagt, Sünde. Aber Jesus hat das bezahlt, weil die Strafe liegt auf ihm. Er hat gesagt, es ist mir unerträglich ohne dich. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern unserer Botschaft und das ist der Kern, um was es in unserem Leben geht. Alles andere ist nebensächlich. Und die Macht der Vergebung ist größer und stärker als die Macht der Sünde. Die Macht dieser Liebe, die Jesus auf diese Welt gebracht hat, durch seinen Tod, durch dieses Hingehen, ist größer. Und wir wissen, welche Macht Sünde hat. Wir erleben das, ne? Streit, Lügen, Ehebruch, Verrat, all das zerstört uns und andere. Und das weiß Jesus. Und auch wenn Jesus uns Gebote gibt, dann ist es immer die Frage, als ob wir als seine Kinder das annehmen und sagen, ich vertraue dir in dem, was du sagst, wie du tust, was du möchtest. Weil Jesus größer ist und natürlich Dinge überschaut, die wir gar nicht sehen können. Es ist diese Klarheit. Und darum ist diese Macht der Vergebung auch so wichtig. Auch für uns als Gemeinde ist Vergebung der wichtigste Dreh- und Angelpunkt. Wir haben in Matthäus 18, kommt heute in der Gemeindebibelschule dran, herzliche Einladung, 19:30 bis 20:30. Da geht es um die Gemeindezucht. So ist die Überschrift. Boah, das ist doch mal ein Kampftitel. Gell? Steht so übrigens nicht in der Bibel. Das hat irgendjemand nachträglich eingetragen, sagt, jetzt kommt Gemeindezucht. Ah, da freut man sich doch schon auf den Text. Aber wisst ihr, was es ist? Es ist letztendlich nur die Wiederherstellung der liebenden Gemeinschaft. Darum geht es in diesem Text. Nicht um irgendjemanden zu züchtigen, nicht um irgendjemanden abzustrafen, sondern die Gemeinschaft in Christus wiederherzustellen. Und es ist total liebevoll, wie das gemacht ist. Sogar am Ende, wenn man dann jemanden ausschließen sollte, ist es liebevoll, weil er soll für uns wie ein Zöllner sein. Was heißt das? Mission. Wir dürfen den Menschen weiter mit Jesus einladen. Aber darum geht's. Wir brauchen diese Vergebung, weil Jesus das eingerichtet hat. Jesus weiß ja, wie es in unserem Leben aussieht. Und das kann jetzt ganz individuell als Familie sein. Er weiß, wie es zwischen in unseren Ehen aussieht, mit unseren Kindern. Er weiß, wie es aussieht hier in der Gemeinde. Machen wir uns doch nichts vor, in der Gemeinde passiert es doch auch. Ich wünschte, es wäre anders. Aber dann hat Jesus doch gesagt, Leute, bringt die Dinge ans Licht und vergebt einander. Sünde muss ans Licht. Ja, muss es. Das ist unangenehm, weil wir wollen nicht, dass Dinge ins Licht kommen. Das verrät vielleicht was über mich. Das zeigt mir meine Schwachheit und wir sind doch gern, spielen die Starken. Aber Sünde muss ins Licht und genau das ist auch Teil dieser Heilsgewissheit, wo Jesus sagt, bring die Dinge ans Licht, damit es in Licht seiner Liebe vergehen kann. Und ich finde es so schön, Matthäus 18 nochmal zitiert, ne? Dann hast du einen Bruder gewonnen, wenn man einander vergibt. Gewonnen. Geschwisterschaft ist wiederhergestellt, Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Macht es nicht wie Saul, der Sünde tut und dann immer sagt, ja, aber ehre mich trotzdem. Hauptsache, die Fassade nach außen ist gegeben. Darum ging es nie bei Jesus. Und Jesus hat tief in der Bibel in sein Innerstes blicken lassen. In seine Kämpfe, in seine Sorge, in seine Ängste. Wie oft weint Jesus? Wie oft trinkt er an dieser einen Stelle im Garten Gethsemane, ne, wo er dann nur die drei mitnimmt, aber den hat er so weit vertraut, dass er denen sagt, Leute, ich bin zum Tode betrübt, wir gehen auf Ostern zu. Sünde muss ans Licht, damit wir täglich vor ihm kommen und die Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist das, wo wir immer wieder diese Beziehung wieder reinigen dürfen. Jesus macht es so schön in Johannes 13. Er sagt, ihr geht durch eine sündige Welt, ihr müsst euch einander vergeben, daher die Fußwaschung. Es ist ein Zeichen für das Dienen, wie wir füreinander da sein dürfen, aber auch, dass wir einander vergeben sollen, müssen. An der Vergebung wirst du auch nie vorbeikommen. Das geht nicht. Das ist manchmal ein Prozess. Manchmal brauchen wir Zeit, manchmal brauchen wir auch Hilfe. Aber an Vergebung kommst du geistlich nicht vorbei. Das sagt Jesus, nicht ich. Und wenn in Römer 8,1 steht, und das ist Teil dieses Heils, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wo Paulus feststellt, in einem wunderschönen Kapitel Römer 8, das ist ein wunderschönes Kapitel mit einer ganz großen Tiefe, es gibt keine Verdammnis, wir werden nicht verloren gehen. Sondern wir sind Kinder Gottes. Es gibt in Römer 5 die Stelle, wo von Kindschaft gesprochen wird, was das Adoptivkind ist. Man kann die Adoption im römischen Recht und damals wie heute nicht aufheben. Das heißt, wer das Kind ist, bleibt das Kind. Übrigens auch ganz unabhängig von deiner jetzigen Situation. Spielt keine Rolle. Du bleibst ein Kind Gottes, wenn du festgemacht hast in Jesus. Das eine ist der Lohn, darum kann man sich bringen. Und auch um den Segen. Aber das feste Fundament Christi in die Ewigkeit, das hält er für dich bereit, wenn du sein Kind bist. Ich weiß, dass wir oft auf falsche Sachen unser Fundament legen. Geld, vielleicht fängt man jetzt schon an zu zählen. Ich habe heute Morgen auch, ich finde es interessant, wenn ich Nachrichten angucke, das sind nur Negativnachrichten, ich höre nichts Gutes. Will Smith hat irgendjemand geohrfeigt, dann wurde jemand anders in Deutschland geohrfeigt, dann geht es gerade weiter. Jetzt gibt es Negativzins bei der Volksbank und so weiter. Also du kriegst im Prinzip, wenn du Geld anlegst, machst du Minus und so weiter, wo ich denke, oh. Aber wisst ihr was? Wir machen oft an falschen Sachen fest. Vielleicht ist es gerade Geld, unsere Sicherheit. Vielleicht ist es gerade auch Macht und Anerkennung. Aber es gibt nur einen, den wir festmachen. Und wenn Paulus ruft in Römer 8, 38, 39 zum Thema, ich habe das Heil in Gewissheit, und da sagt er, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier ist allumfassend zusammengefasst, dass dich nichts von Jesus trennen kann. Und auf das bauen wir. Und er sagt es, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, selbst dein eigener Tod wird nichts an der Beziehung ändern. Selbst Engel, ne, da gehört übrigens der Teufel dazu, er ist auch ein Geschöpf von Engel, auch er kann dich nicht trennen. Das denkt man ja manchmal, wenn man so das sieht. Gewalt, ne, das meint keine Macht in dieser Welt. Auch kein Putin, übrigens auch kein Biden. Man kann jetzt hier mächtig, wer mächtig ist. Niemand kann dich trennen von Gott. Egal was kommt, die Liebe Gottes steht. Selbst du kannst dich nicht aus der liebenden Hand Gottes reißen. Und das ist diese tiefe Gewissheit, wo es sagt, nichts trennt dich von der Liebe. Und darum, und das ist auch ein Teil der biblischen Wahrheit, reden wir immer wieder von Freude und Hoffnung. Das ist sogar der Wille Gottes für uns. Ne? Betet ohne Unterlass, freut euch und hofft. Hab Hoffnung. Und vor allem Dankbarkeit. Und ich denke da immer an Nietzsche. Ich habe dieses Zitat schon gebracht. Nietzsche ist bekannt, Gott ist tot. Ne? Nietzsche ist tot, Gott lebt noch, aber das ist eine andere Sache. Aber er hat es mal gesagt, ne, würden die Christen nur erlöst leben, ich würde glauben. Was ist denn Erlösung? Die wichtigste und zentrale Frage hat Jesus geklärt. Und darum können wir in Freude und Hoffnung leben. Wir sind erlöst, egal was kommt. Egal welche Sorgen du hast, werf die Sorgen auf ihn. Das ist das, was Jesus will, wo er sagt, Mensch, die Frage ist doch geklärt, glaubst du, der Rest interessiert mich nicht? Dann bring mir das. Und wisst ihr was, wir sind manchmal so im Alltag behaftet, ne? Egal ob du Übergewicht hast. Ja, ich weiß, meine Hosen kneifen auch gerade blöde Cola, aber ich kann es nicht lassen. Ne? Egal ob es vielleicht gerade stressig ist, Jesus ist da, egal wie du aussiehst, Jesus ist da. Und mach Jesus zur Hauptsache. Zum Kernpunkt unseres Lebens. Ihr kennt den Spruch, Hauptsache gesund. Das war früher, wo unsere Söhne noch unterwegs waren, hieß es, Hauptsache gesund. Ja, und was mache ich jetzt? Wenn sie nicht gesund sind, dann ist die Hauptsache weg. Ne? Hauptsache vielleicht Geld. Hauptsache verheiratet. Hauptsache Kinder. Kinder sind übrigens nur auf der Durchreise. Sie sind uns anvertraut worden, wir versuchen sie auf den Weg zu bringen, aber die gehen irgendwann und dann sind wir irgendwann mal froh, wenn sie einmal in der Woche anrufen und sich melden. Weiß ich aus persönlicher Erfahrung als Kind. Hauptsache Arbeit. Hauptsache Arbeit, jetzt verlierst du deine Arbeit. Hauptsache Hobby, ne? Hauptsache ich kann da meine Bayern bemalen. Mittlerweile habe ich mich auf Ritter spezialisiert. Ach, die Heraldik, das sind diese Wappen, da kannst du dich totmalen. Hauptsache ich habe da genug. Hauptsache ich habe mein Hobby. Hauptsache, wenn du etwas zur Hauptsache machst, bist du an das gebunden und bist du dem ausgeliefert. Und wenn du das hast, bist du gehalten. Wenn diese Hauptsache da ist, dann bin ich gehalten, dann geht es mir gut. Wenn das bricht, bist du gebrochen, weil du es zur Hauptsache erklärt hast. Und darum, Hauptsache Jesus. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber es ist das Beste, was es überhaupt gibt. Weil wenn Jesus zur Hauptsache wird, dann ist genau das, das kann dir keiner nehmen, das kann dir keiner brechen und du bist dem völlig ausgeliefert. Und wenn ich jemand ausgeliefert werden sein möchte, dann ist es Jesus Christus, weil der ist gut. Und das heißt auch Heilsgewissheit, weil die ewige Frage ist geklärt. Frag dich mal heute Morgen, was für dich die Hauptsache ist oder was du zur Hauptsache erklärt hast. Manchmal ist es Aussehen, manchmal sind es Oberflächlichkeiten, Autohaus, Garantien. Erklär dir selbst, was für dich die Hauptsache ist, damit du dich wohlfühlst, damit du getragen bist, damit du dich geliebt fühlst, damit du dich vielleicht auch freuen kannst. Und nochmal, das bindet dich, wenn du es zur Hauptsache erklärst. Jesus, können wir uns gerne an ihn binden. Weil am Ende wird es nur eine Hauptsache sein, die uns trägt. Und das ist Jesus Christus. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich kann nichts mitnehmen. Die Pharaonen glaubten das. Sie haben dann ihr alles mitgenommen, alles Hab und Gut und noch ein paar Diener umbringen lassen und einen balsamieren lassen. Das war immer nice. Ne? Da wollte es auch kein Diener sein. und du bist traurig über deinen Beruf, gell? Aber die Sache ist, diese Hauptsache zu Jesus Christus, und das ist dieses Heil, was wir haben. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Jesus hat diese Sache zur Hauptsache gemacht in der Beziehung zu dir. Und jetzt die Frage an uns, und ich mache nochmal zur Hauptsache beim Thema, was machen wir zur Hauptsache in unserem Leben? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Heilsgewissheit heißt auch Verantwortung. Verantwortung uns gegenüber, uns nämlich gegenseitig dazu, in Liebe zu ermahnen. Es ist, dass du gerettet bist. Es ist Fakt, dass Jesus dich liebt und du bist bis in alle Ewigkeiten bei ihm, weil es er dir zusagt. Das ist die Hauptsache. Und es ist natürlich auch diese Frage, was machen wir als Gemeinde mit dieser Botschaft? Die Botschaft des Evangeliums ist eine frohe Botschaft, Evangelium im Griechischen. Es war eine Botschaft, die man nicht zurückgehalten hat, die jeder wusste. Ne? Ein neuer Kaiser wurde gewählt. Oh, eine frohe Botschaft. Das wurde meistens im ganzen Römischen Reich, gab es ein unendlich riesiges Fest. Es ist diese frohe Botschaft, die man sie nicht für sich behält. Geburt eines Kindes behält man nicht für sich. Falls doch, müssen wir mal reden. Gell? Ja, ich habe da einen, und da muss man nicht reden. Der schreit nur und so, macht die Windeln voll, kann doch nichts. Also, nee, aber das ist doch eine Freude. Hauptsache. Und dieses Evangelium war so eine frohe Botschaft und ist eine frohe Botschaft, dass es in die Welt hinaus muss. Wir haben das verankert in hingehender Gemeinde. Das ist ein Teil unserer Kernwerte. Wir wollen hinausgehen mit dieser Botschaft. Wir wollen uns gegenseitig stärken in Liebe. Wir wollen uns gegenseitig stärken in der Vergebung, weil wir das Heil alle haben und wollen hinausgehen, damit jeder die Botschaft erfährt. Und das ist Teil einer wunderbaren Sache. Um was es mir heute Morgen geht, ist diese Heilsgewissheit Jesus Christus, die er uns entgegenbringt und dass wir anfangen zu leben in der Perspektive Ewigkeit. Paulus hat für mich sehr, sehr viel getan, weil Paulus konnte loslassen von vielen Dingen. Und das auch nur in aller Schwachheit in Jesus Christus. Er konnte loslassen von seiner Karriere, macht er ja im Philipperbrief, Benjaminiter, kommt aus dem Stamm Benjamin, bin Pharisäer, da standen alle, jeder Jude, wer da Standing Ovation hätte gemacht, Paulus, Wahnsinnskarriere. Und dann sagt, das war alles Dreck. Das richtige Wort, was im Griechischen da steht, spare ich mir, das kann ich heute Morgen nicht sagen. Er hat gesagt, das ist nicht schön. Und er konnte loslassen, weil er sein Leben aus der Sicht der Perspektive Ewigkeit betrachtet hat. Und wisst ihr, was es ist? Es ist der Blick nach oben. Ne? Wie in den Psalmen steht, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Ne? Ich schaue auf zu den Bergen. Ich richte den Blick nach oben. Ich schaue auf ihn. Und darum konnte Paulus auch in Römer 8,18 rufen, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist das, was Paulus gesagt hat in einer tiefen Überzeugtheit. Und er hat gelitten. Er wusste, dass er hingerichtet wird, 2. Timotheusbrief. Der wurde mal gesteinigt. Das hört sich dann so an, er ist gesteinigt worden, steht wieder auf und geht wieder arbeiten. Das hört sich so nebenbei an. Das war nicht nebenbei. Nur Paulus hat kein großes Ding draus gemacht. Und er weiß, dass das, was jetzt gerade vielleicht uns hält, gefangen hält, was vielleicht auch gerade unsere Hauptsache ist. Denn übrigens, Sorgen können auch eine Hauptsache sein im Leben, die mich dominieren, die zu einer Art Gott werden, nicht ins Gewicht fallen zu der zukünftigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und wisst ihr was? Das ist unsere Perspektive als Gemeinde. Das ist unsere Perspektive für dich und mich in unserem Leben. Und ihr wisst alle, wie es dann weitergeht in Offenbarung 21,4, wenn das letzte Gericht gesprochen worden ist und wir in dieser zukünftigen Gemeinschaft mit Christus sind. Kein Leid, kein Geschrei und alle Tränen werden abgewischt. Oh, wir haben Tränen zur Zeit. Ja, wir haben Leid. Wir haben furchtbare Gefühle und wir haben furchtbare Ängste. Aber es wird alles weggewischt. Warum? Weil Jesus mir das zusagt. Weil Jesus da ist und weil Jesus mich jetzt schon festhält. Ich weiß, dass wir alle unseren Alltag und unser Leben haben. Das haben wir. Wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Ängste. Aber ich möchte auch da hier mit diesem Thema Heilsgewissheit an eins einknüpfen. Mehr Jesus. Einladen zu mehr Jesus. einladen zu mehr Gemeinschaft mit ihm. Und wisst ihr was, dafür ist die Gemeinde da. Es läuft nicht überall optimal. Ach, was wünschte ich mir und bete ich dafür, dass es optimal auch zwischen uns immer läuft. Dass alles so super wäre, wie Jesus sich das vorstellt, das klappt nicht. Aber ich habe die Macht der Vergebung und kann Beziehung wiederherstellen. Aber mehr Gemeinde, komm in die Gemeinde. Nicht, dass wir besser sind, aber wir können uns gegenseitig ermutigen, ne, zum liebevollen Handeln. Was heißt liebevolles Handeln? Mit Jesus leben, das ist unser Motto. Mehr in Gebetskreise, bete, ja, wir können beten. Wir können stundenlang Nachrichten gucken und über jeden Millimeter, was der russische Panzer sich vorwärts bewegt, informiert werden. Oder wir können beten für unsere Geschwister, dass sie ihren Platz finden, wo Gott sie jetzt haben will. Es können übrigens auch unangenehme Plätze sein, ne? Kann auch sein, dass sie vor Ort bleiben müssen. Kann auch sein, dass es relativ kurz wird, wie sie da bleiben. Aber wenn Jesus sie da haben will, ist es der Platz, der richtig ist. Mehr Gebet. Wir haben heute Abend wieder Gebet, 18.30 Uhr für die Ukraine. Wir haben Mittwochsgebet, Männer- und Frauengebet, Gemeindegebet, wo wir zusammenkommen und beten. Es ist eine Stunde. Ich weiß, wir haben alle unsere Sachen. Aber es ist eine Stunde, wo wir gemeinsam beten wollen. Hauskreise. Such deine Hauskreise auf. Such die Gemeinschaft mit Geschwistern. Und auch hier vielleicht nochmal in liebevoller Ermahnung, nicht ständig, was schlecht ist, was negativ ist, sondern lobt Gott und preist ihn für das, wie er ist und was er ist. Und das ist tägliche Wahrheit in unserem Leben, wie er ist. Ich bin ja vom Haus aus pessimistisch. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Der Vorteil ist, wenn man so pessimistisch ist wie ich, dann wird meistens immer besser, als es schlimmer ist. Also wenn wir dann mit Fäusten aufeinander losgehen und so weiter, also ähnlich. Auf jeden Fall, aber dieses Jesus ist immer diese Hoffnung und Jesus, man kann mit Jesus immer vom Besten ausgehen. Egal was ist, er ist da. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dieser Perspektive leben. In diese Perspektive mit seinem Wort, wo er sich bindet an mich. Und ich finde das phänomenal, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der über allem steht, sagt, mein Wort zählt an dich. Du kannst dich darauf verlassen. Und nochmal die Frage zum Schluss. Was ist deine Hauptsache? Was hast du zur Hauptsache erklärt? Und unser Wunsch, unser Gebet als Gemeinde muss sein, Hauptsache Jesus. Denn nichts anderes zählt auch für die Ewigkeit. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gewissheit tief im Glauben, die wir haben dürfen an dich, dass wir uns mit dieser frohen Botschaft auch auseinandersetzen dürfen, täglich. Und so ist es wichtig, dass wir täglich mit dir Kontakt haben, im Gebet, mit deinem Wort, auch mit Geschwistern, dass wir wissen, was wirklich wichtig ist. Ich danke dir, dass all diese Leiden, die wir definitiv haben, nicht ins Gewicht fallen mit der Herrlichkeit, die uns zuteil wird in deiner Ewigkeit. Und ich danke dir für diese Perspektive, Herr, dass wir nicht in die Hölle müssen, dass wir nicht in dieses ewige Feuer müssen, sondern bei dir sein dürfen. Und dass du uns diese wunderbare Botschaft auch anvertraut hast, Jesus. Und wir dürfen jeden dazu einladen. Wir werden niemanden zwingen, das zu glauben. Aber wir werden diese Botschaft in aller Klarheit und Wahrheit weitergeben. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du treu und gerecht bist, dass du der Herr bist über jedem hier. Und ich bitte dich, dass wir alle uns gemeinsam aufmachen, den Blick nach oben zu richten in dem, was wir mit dir und in dir haben. Danke für deine Liebe, danke für deine Treue und danke, dass du uns hältst in einer Welt, die immer haltloser wird. Amen.